Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Movotion. Und auf die Folge freue ich mich besonders, denn wir tauchen ganz tief in die Geschichte der deutschen E-Mobility-Podcasts ein.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, mit dabei wieder Jessica Reichelt. Grüß dich, Jessica.
Hallo Jerome, grüß dich.
Außerdem Wolfgang Paul. Grüß dich, Wolfgang.
Hallo lieben, wir tauchen ein, aber ich hoffe, wir tauchen auch wieder auf, ne?
Wir tauchen auch wieder auf, das denke ich schon, hoffe ich zumindest. Ich freue mich heute auf diese Folge ganz besonders, weil ich treffe einen Menschen wieder, den ich vor vielen Jahren zum ersten Mal getroffen habe und seither nicht mehr. Warum eigentlich? Der Frage können wir auch mal nachgehen. Jörg Kolb ist heute zu Gast. Grüß dich.
Hallo zusammen, freue mich, dass ich hier bei euch im Podcast zu Gast sein darf.
Genau, du bist vom Podcast Bytes and Batteries und du warst damals, wir haben vorhin noch überlegt, wann das gewesen sein könnte, wahrscheinlich 2019, 2020 irgendwie, warst du zu Gast hier in Horb und auf meiner Veranstaltung und hast mich damals auch interviewt, daran erinnere ich mich und ich habe so damals da für mich gedacht, nach dem Interview, okay, ich glaube, die haben jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Podcasts gemacht. Das war sehr lustig, dieses Interview mit euch.
Genau, ich weiß auch noch, dass es so richtig witzig und humorvoll war. Wir sind da so ein bisschen vorbeigeschneit, hatten, glaube ich, irgendein Mikrofon dabei. Damals noch vor Corona waren wir auch noch nicht so gut ausgerüstet und es waren tatsächlich so die ersten Folgen. Mittlerweile haben wir so die 100 geknackt, damals waren es wahrscheinlich so um die Folge 15 oder 20, da war man noch eher so blutiger Anfänger.
Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil ich habe mich ja dann auch noch dran erinnert. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich das vergessen hatte. Und wir haben dann im Vorgespräch noch so überlegt, Mensch, das waren noch Zeiten damals, so 2019, 2020, 2018, 17, als ich damals Electrify BW gemacht habe. Dieses hier ist ja der Nachfolgepodcast von Electrify BW. Und damals gab es ja noch an anderen Clean Electric, gab es damals noch, bei dem wir beide bei unterschiedlichen Folgen zu Gast waren in der Nähe von München. Ein Podcast, den es leider nicht mehr gibt, wo ich sehr überrascht war, als sie gesagt haben, wir hören auf. Wie traurig warst du damals, Jörg, als sie aufgehört haben?
Ja, ich habe das erst gar nicht so richtig glauben können. Man kennt sich ja auch und das war ja so der Podcast, der vor allem auch dafür sehr bekannt war, so ein bisschen ausschweifend zu sein. Das war wirklich für die Freunde und Freundinnen der E-Mobilität, wo man sagt, da will man so ein bisschen tiefer einsteigen. Und es waren ja auch verschiedene Protagonisten und Typen, wo man einfach gerne auch wegen der Menschen zugehört hat. Und ich habe es erst für einen Scherz gehalten und habe dann später erst realisiert, nein, der ist jetzt wirklich weg.
Ja, der ist weg. Clean Electric. Vielleicht hören die Jungs uns zu, ich weiß es nicht. Wenn ja, herzliche Grüße und überlegt euch doch nochmal, ob ihr nicht doch wieder einsteigen wollt, weil Podcasten macht doch viel Spaß. Aber ich glaube, die sind daran, ich will nicht sagen gescheitert, aber ich glaube, der Grund, warum sie aufgehört haben, war einfach, sie sind eben sehr tief reingegangen und es hat viel, viel Zeit gekostet, das vorzubereiten. Und darunter leidet dann schlicht und ergreifend das Familienleben, wenn man jeden zweiten Sonntag da aufzeichnet und den kompletten Sonntag dafür opfert. Und das haben die ja gemacht. Und irgendwann war es dann wahrscheinlich zu viel. Schade. Bytes and Batteries gibt's noch. Du hast es gerade gesagt, über 100 Folgen und wir haben auch drüber gesprochen, ob ich mal bei euch zu Gast sein kann, aber hast gesagt, ja gerne, aber wir haben da so ein bisschen Vorlauf, bis wir dazu kommen. Also ihr habt noch einiges schon geplant, ne?
Genau, also wir haben glaube ich irgendwie 6-7 Folgen in der Pipeline und kommen da bei den Anfragen gar nicht hinterher. Es ist tatsächlich schwierig, aber wir nehmen auch tatsächlich nur so 1 bis 2 Mal pro Monat auf, eigentlich einmal. Wir haben noch so eine Kategorie jetzt ins Leben gerufen, Electric Jobs, die sind ganz kurz und knapp, also nicht wie sonst halbe Stunde, 45 Minuten, so ungefähr ist die Aufnahmedauer. Und natürlich wird natürlich auch die Aufnahmezeit bei den Menschen immer kürzer, die haben immer weniger Zeit. Und haben wir gesagt, hey, wir verbinden in diesem Bytes and Batteries Electric Jobs als eigene Rubrik das Thema, ja einfach, wir tackeln so den Fachkräftemangel und sagen, wir verbinden tolle Menschen mit tollen Unternehmen aus den Bereichen E-Mobilität und erneuerbare Energien. Unternehmen können ihre Jobs pitchen, ganz, ganz kurz. Und spannende Menschen können sich darauf bewerben. Und jetzt hatten wir auch das erste Mal jemand da aus führender Funktion, der jetzt einen neuen Job sucht, wo wir gesagt haben, kein Problem, das machen wir doch auch mal, drehen das um. Pitch du doch mal dich als Person und ja, vielleicht wirst du dann von Unternehmen angesprochen.
Bytes and Batteries, da will ich nochmal zurückkommen drauf. Wer den Podcast noch nie gehört hat, Schande über euch, erstens. Zweitens, was passiert in diesem Podcast?
Ja, es hat so ein bisschen klassisch angefangen, dass wir zwei Freunde waren, die so die E-Mobilität erfahren haben. Das heißt, wir haben uns Autos gemietet vom ersten, sage ich mal, von der Renault Zoe oder dem ersten BMW i3 und haben dann darüber einfach mal berichtet, just for fun. Sehr, sehr unprofessionell, hat man auch kein großes Intro und sonstiges. Und haben gedacht, was die Großen können, zum Beispiel ihr mit Electrify BW oder Clean Electric, können wir noch lange nicht, aber wir machen es trotzdem. Und dann haben wir es einfach mal versucht und hatten dann echt Spaß dabei. Und letztendlich wurden wir aber ein bisschen zum Branchenpodcast. Das heißt, wir haben dann immer mehr Unternehmen aus dem Bereich E-Mobilität eine Bühne gegeben, die über ihre Produkte sprechen, die über spannende technische Dinge sprechen, über Thematiken, die uns alle beschäftigen, zum Beispiel bidirektionales Laden, jetzt um mal sowas zu nennen, und möchten einfach Unternehmen eine Bühne geben. Das heißt, wir wurden so ein bisschen auch zum Unternehmens-B2B-Podcast, wo viele Leute, sage ich mal, gerne das Thema hören und sich austauschen, also wirklich sehr Special Interest-mäßig.
Wolfgang, du hast ihn ja angesprochen in York. Wie bist du denn auf ihn aufmerksam geworden?
Ja, über berühmte Leute stolpert man ja einfach, ne? Wenn die so unglaublich bekannt sind, dann ist ja klar. Nee, das hat sich, ich glaube, fast schon zwangsläufig gegeben. Über verschiedene Leute stolpert man einfach. Und das ist dann interessant. Man guckt gerade, ich in LinkedIn, als Autor bin ich ja immer so ein bisschen, guckt man dann links und rechts und dann schaut man auf Leute, die natürlich in unserem Metier da drin sind, sich da rumbewegen. Und dann bin ich auf New York gestoßen, habe ihn angesprochen und sage, Mensch, das klingt so interessant mit dem Profil, weil du bist ja Familienvater, du bist über den Podcast ja, glaube ich, auch ein bisschen in so eine Firmentätigkeit auch reingekommen. Du hast viele Autos gefahren. Also das war alles so interessant, dass man sagt, Mensch, jetzt muss man dir die Plattform geben und dann erzähl doch mal Firma, GreenTech. Jetzt bin ich mal gespannt.
Genau, also ich war seit 2015 Unternehmer, war vorher so im Bereich Online-Marketing, im großen Konzern klassisch, bin dann ausgestiegen ins Unternehmertum rein. Da habe ich so eine Agentur mit so 13, 14 Leuten aufgebaut. Die gibt es noch und habe dann meine Shares verkauft, um was Neues zu machen. Und die Idee war damals, mit dem, was man kann, ich bin ja jetzt kein Ingenieur, mit coolen Leuten, die aber auf diese Thematik Lust haben, mit den Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, wir sind so knapp 10 Leute, zu sagen, hey, wir kennen uns aus im Bereich Design, im Bereich Strategie, im Bereich Marke und so weiter. Wie können wir denn da eine Firma aufbauen und dann das Ganze unterstützen? Wir haben bei uns 10 Ladesäulen, wir haben seit 2019 eine voll elektrische Flotte, also Firmenwagen ist ganz klar schon immer voll elektrisch, wir hatten noch nie einen Hybrid, dazu muss ich glaube ich hier nicht sagen, warum. Und genau. Und
nein.
Da lachen sie. Ja.
Das aber hast du einen Schademo-Anschluss?
Ja, leider nicht.
Falls sie mal vorbeikommen.
Ja, leider nicht. Und wieder ein Ort, an den ich nicht hinreisen kann, also... Gott sei Dank habe ich auch noch Typ 2.
Sehr gut, ja. Also da kannst du natürlich bei uns laden.
Aber tatsächlich Hybrid. Ich bin gerade in der Diskussion mit einer Kollegin, die hat sich nämlich jetzt gerade, wobei es ein Firmenwagen ist, von ihrem Mann, ein Hybrid zugelegt. Und ich habe sie dann darauf angesprochen, hätte das nicht auch ein vollelektrischer sein können? Nein, auf gar keinen Fall. Also da müssen wir noch viel arbeiten an der Geschichte.
Ja, das ist so ein bisschen back in time, weil darüber haben wir schon 2018, 19 gesprochen und spätestens ein, zwei Jahre später, als so die Autos der Neuzeit kamen, die wir auch in der Flotte hatten, also wir hatten erst Zoe, i3 war dann schon, also der letzte i3 war wirklich schon ganz gut und auf einmal kam Audi e-tron, der natürlich sehr viele Nachteile hat, zu teuer war und so, aber auf einmal kommst du damit mal 300 Kilometer auf der Autobahn weit oder sogar 350. Das ist natürlich im Vergleich zu meiner Zoe, die es auf 100 Kilometer geschafft hat, die erste, die ich hatte, schon ein Gamechanger. Und jetzt kommen die Autos mit Tesla und Co. natürlich, ja, schwieriges Thema, aber generell die Autos sind toll, mal 400 Kilometer weit. Ich komme jetzt mit dem ID.5 450 Kilometer weit. Es wird besser und die Kollegen, die bei uns einen Vorbehalt hatten, die sich auskennen mit dem Thema E-Mobilität schon, aber die trotzdem noch nicht elektrisch gefahren sind, die hatten gar kein Problem mehr mittlerweile und alle fahren bei uns elektrisch. Du kannst bei uns PV-Überschuss laden, das heißt, wir haben Solar an der Fassade, wir haben Solar auf dem Dach und sind da sehr nachhaltig unterwegs. Aber wir im Kleinen, was können wir denn bewegen mit 10 Leuten? Wir haben gesagt, wir wollen die Firmen unterstützen, die sind oft sehr engineering-lastig. Man macht sich viel Gedanken über das Produkt, die bauen Ladesäulen unserer Kunden, die bauen Fahrzeuge, die kümmern sich um Software-Backend-Lösungen für CPOs, also Chargepoint Operator, all sowas. Und die sind sehr technisch unterwegs. Jetzt ist die Frage, wie man natürlich da eine Marke aufbaut, die auch längerfristig funktioniert, die nach außen gut aussieht und nicht nur für sich gedacht ist, nicht nur fürs Produkt, sondern die für die Zielgruppe gedacht ist, wo man sagt, was brauchen die Menschen? Ich baue nicht ein Produkt, das ich gut finde und werfe das auf den Markt. Ich gucke, was die Zielgruppe braucht und so stelle ich meine Firma auf. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das ist unser Fachgebiet und dabei unterstützen wir, sage ich mal, die Guten.
Ja. Aber das macht natürlich die Sache etwas einfacher. Wir hatten im Vorfeld ja mal darüber gesprochen. Bei Elektromobilität ist das ja immer so, du brauchst ja so eine Grundüberzeugung. Ne? Wie kriege ich jetzt die gepackt, ne, dass die überzeugt sind? Hier scheinen ja die Kunden von euch, die sind ja in dem Thema drin. Die machen da ja schon was auf diesem Feld und ihr helft denen natürlich dann genau mit diesem Fachwissen in die Breite reinzugehen. Ne? Ist das so richtig?
Das ist so richtig. Also unsere Kunden, die haben Ahnung von dem Markt Elektromobilität. Die machen das schon, wie du richtig sagst. Die sind da und wir sind so bei diesen 90%, wo die Kunden sind, sind wir das letzte 10%, das Puzzleteil, das letzte, wo man sagt, auf einmal sieht die Marke attraktiv aus. Auf einmal ist die Marke für eine Zielgruppe gedacht. Warum müssen Ladesäulen so hässlich sein? Warum müssen die so technisch sein? Die Menschen haben oft Angst davor. Warum sind die nicht beleuchtet? Solche Dinge denken wir außen rum, ja, und helfen dabei und sind also ein bisschen die Metaebene, um ein tolles Produkt auf dem Markt attraktiv für Menschen anzubieten, die vielleicht noch nicht ready sind für die Elektromobilität wie wir. Wir sind überzeugt, du hast immer so ein bisschen die First Mover. Ja, es gibt so eine gaussische Glockenkurvenverteilung. Da hast du die First Mover, da hast du dann irgendwie die Early Innovators und so weiter. Aber du brauchst, musst du in die Mitte kommen. Wenn du die breite Masse nicht kriegst, was so 50% des Marktes ist, dann kommst du nicht weiter. Wir sind davon überzeugt und wir sind bereit dafür gewesen, auch mal Autos zu fahren, die nur 100 Kilometer weit kommen. Diese Zeit ist um. Wir müssen die Early Majority erreichen. Wenn wir das schaffen, so in den Massenmarkt reinzukommen, dann kommt der Boom. Also dann kommen wir in die breite Masse und da sind wir noch nicht. Dabei unterstützen wir mit dem, was wir tun. Das heißt Strategie, Design und auch Kommunikation.
Aber ihr kriegt Rückmeldung, ne? So würde ich das verstehen. Ihr kriegt ja dann direkte Rückmeldung. Ihr macht da was, ihr helft für die letzten 10%, so habe ich das gerade verstanden, diesen letzten Kick. Und dann könnt ihr doch bestimmt auf dem Markt jetzt beobachten von diesen Firmen, wie gut funktioniert das. Kannst du da mal sowas zu sagen? So, was für eine Rückmeldung bekommt man denn dann? Sag, super, ihr habt uns wirklich geholfen, wir sind in die Breite gegangen, wie das auch in der Erwartungshaltung auch war.
Ja, also da sind wir so ein bisschen beim Thema, wir kümmern uns ja letztendlich um Marke. Also nicht Marketing, sondern um Marke. Ganz kurz dazu, ganz schnell ein Ausflug. Marke ist ein Ruf, das ein Unternehmen hat. Wenn ein Unternehmen nach außen schlecht aussieht, wenn es intern unstrukturiert ist, wenn es ganz viele Projekte gibt, ist das schwierig. Wir suchen den Kern des Unternehmens, wir fokussieren den Unternehmen, das so, wir nennen es Consideration Set, bei der Zielgruppe ankommt, NBW, die machen Ladeparks, die machen noch ganz viele andere Sachen, aber ja, die machen das zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen, wo sie mal von Microlino gehört haben. Ah, Microlino ist nicht irgendwie ein Snack. Microlino kommt aus der Schweiz. Sie haben einen Kabinenroller, einen elektrischen. Aha, ich weiß schon preislich was. Das bringen wir rein. Wir ordnen die Unternehmen in größeren Prozessen. Es dauert immer so 3 bis 6 Monate. Übersetzen dann, sage ich mal, diese Fokussierung, diese Klarheit. Denn Strategie machen wir auch. Strategie heißt Sachen wegnehmen. Das machen Menschen gerne. Unternehmen fügen gerne ganz viel hinzu. Dann wird es unklar. Wir machen eine Fokussierung, dass sie ein Unternehmen, eine Marke für etwas steht. Der Markt, also die Marke ist der Ruf eines Unternehmens und an diesem Ruf kannst du mit Branding arbeiten. Branding ist kein Design, ja? Branding kannst du in Design übersetzen. Für viele ist Branding Design. Wir ordnen das Unternehmen strategisch und dann übersetzen wir das, wie gesagt, in Design später und zeigen das auch nach außen hin. Wir machen nicht erst das Design. Wir arbeiten quasi im Verborgenen mit den Unternehmen und auf einmal verstehen die Menschen, aha, die stehen für das, die machen das und so weiter. Wir haben Klarheit. Und ja, das können wir natürlich messen dann später über Conversion Rates auf der Webseite, über Umsatz, über verschiedene Kanäle. Das lässt sich später messen. Und sogar auch die Markenwahrnehmung, sogenannte Brand Recognition, kannst du über Studien messen lassen, die wir mit Unternehmen machen. Genau, also das ist tatsächlich dann messbar der Erfolg.
Ich bin ja inzwischen selber Unternehmer geworden vor 2 Jahren. Ich hatte allerdings das etwas einfacher als du, weil ich eine Firma übernommen habe, die schon am Markt war seit vielen Jahren. Also ich musste keine Kunden akquirieren, die waren einfach schon da. Es gab andere Probleme, die ich dann natürlich lösen musste. Deswegen habe ich auch die Firma überhaupt bekommen. als du angefangen hast mit deiner Firma, da hattet ihr erstmal keinen Kunden und musstet ja von null anfangen. Wie schwierig war denn das dann am Markt Fuß zu fassen?
Ja, fast, denn Brands & Green, meine Firma, ist eine Ausgründung. Das heißt, wir hatten schon eine Firma, die so leicht am Markt war, die war aber noch nicht auf E-Mobilität fokussiert. Wir haben tatsächlich angefangen und haben einfach mal eine Landingpage gemacht und das Lustige war, mein Mitgründer kam damals auf die Idee, diese Landingpage zu machen, weil ich mache ja was mit Podcasts, ich bin ja der Spinner, der E-Autos fährt, das fing erst an und da bin ich selber gar nicht drauf gekommen erstmal, ja, so ein bisschen, wo ich dachte, hey, lass da schon mal direkt wirklich ganz früh reingehen und mal testen und es hat sich sehr, sehr schnell so entwickelt, dass das unsere beste Seite der Webseite war und auf einmal kamen da die vielen Aufträge, wir hatten so einen kleinen Kundenkreis und auf einmal hattest du 50% Kunden aus dem Bereich E-Mobilität, auf einmal im nächsten Jahr 60, dann 70, wo wir dann echt gesagt haben, voller Fokus darauf, nicht nur wir greifen in dem Markt auch an, sondern wir fokussieren uns komplett darauf. Und das heißt, wir hatten eine kleine Starthilfe, ja, und hatten noch ein paar Kunden, die wir teilweise immer noch haben, es sind nur 2, 3 aus dem anderen Bereich, aber da anzufangen von null ist schwierig, das hatte ich ja in meiner alten Agentur, von null anzufangen ist immer super, super schwierig und hart, auf jeden Fall, ja.
Wir reden ja immer drüber, dass wir hier ein bisschen lahmen an neuen Ideen, an innovativen Ideen und auch manchmal, wie präsentiert man sich auf dem Markt und ich denke, das ist auch der absolut richtige Weg, ne, Bekanntheit zu schaffen von Marken und damit man die auch wahrnimmt, also umso besser. Ich freue mich.
Aber ihr kümmert euch ja auch um Ladesäulen zum Beispiel. Du hast ja vorhin auch gesagt, die sehen hässlich aus. Gebe ich dir vollkommen recht. Dann wird ja auch oft diskutiert darüber, wohin geht denn die Zukunft? Wird man mit 11 kW laden in der Stadt und dann über mehrere Stunden, während man da wohnt? Oder wird man Schnelllader haben, der mal einmal die Woche schnell lädt, während man beim Einkaufen ist? Wo geht da die Entwicklung hin, deiner Ansicht nach?
Ich habe da so eine Ansicht, die wird von vielen geteilt, von vielen aber auch nicht. Da gibt es ja so ein paar Lager. Meiner Ansicht nach, da gehe ich mit Uwe Kröger, steht er, dann lädt er. Das heißt, möglichst wenig Strom und natürlich möglichst hohe, also niedrige Belastung, keine hohe Belastung, niedrige Belastung fürs Netz generell, dass ich einfach laden kann, wo ich sage, ja, 11 kW wäre gut oder langsamer, am besten auch mit Lastmanagement, wenn PV im Spiel ist, wo ich sage, bei der Arbeit, über Nacht zu Hause, da ist natürlich dann kein PV, vielleicht Speicher, da lade ich langsam. Das heißt, wir haben ja leider momentan noch Stehzeuge und weniger Fahrzeuge. Wir alle wissen, wie viele Stunden am Tag ein Auto steht. Ich glaube, es sind über 20 im Schnitt und man fährt nur so ungefähr 25 Kilometer zwischen 18 und 21 pro Tag. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber da sagt man, hey, wenn das Auto steht, dann sollte es laden, möglichst langsam. Und wenn man natürlich unterwegs ist und reist, dann muss das Auto schnell voll sein. Und schnell heißt für mich in einer halben Stunde. Gerne auch schneller, aber wenn man mit Kindern unterwegs ist und man fährt ein paar Kilometer. Ich muss immer, bevor der Akku leer ist, auf die Toilette. Oder jemand anders im Auto, es war noch nie anders. Dann gehst du mit einer Person oder 2, 3 auf die Toilette, holst den Kaffee, du kommst zurück. Das nimmt nicht 10 Minuten in Anspruch, sondern bei einer Raststätte mindestens 25, 30 Minuten. Du kommst nie mit 0% an, eher mit 10, 20. Dann lädst du voll auf 80 oder 100. Also ich habe noch nie warten müssen, wirklich noch nie. Und das wird ja technisch immer besser. Das heißt, auch da können wir heute schon umsteigen. Die Mischung macht's unterwegs schnell, zu Hause und am Arbeitgeber vor Ort langsam. Ist meine Theorie.
Jetzt aber nochmal, wo wir sowieso gerade beim Thema Laden ja sind. Was macht jetzt genau deine Firma zum Beispiel eben in Bezug auf so eine Ladesäulen? Also entwickelt ihr da die bestehenden Produkte weiter oder denkt ihr euch was ganz Neues aus? Wie darf man sich das vorstellen?
Genau, also wir haben Ladesäulenhersteller im Bereich, sage ich mal, AC und DC oder teilweise auch DC-Wallboxen, nenne ich es mal. Ja, gibt es ja auch so eine Mischung mit 50 oder auch so um die 70 kW. Wir kümmern uns da tatsächlich wirklich um die Marke. Es gibt ja gerade im Bereich DC sehr etablierte Hersteller. Genau, und die Frage ist natürlich, wie schön ist die Abhängigkeit? Da geht es eher um eine Positionierung am Markt. Wie schön ist es, von einem Hersteller abhängig zu sein? Zum Beispiel, sage ich mal, wenn eine Fabrikhalle Feuer fängt und ein globaler Markt davon abhängig ist, sage ich mal so, ja. Wie gut ist das für den Markt? Kann der Hersteller so liefern? Ist da nicht noch Platz für eine andere Marke? Dann gibt es natürlich keine Copycat-Strategie. Dann sagt man, was macht der Hersteller schon? Was macht er gut? Und vieles wird auch gut gemacht von den Marktführern. Was machst du dann anders? Was musst du anders machen? Welche Kundenbedürfnisse werden zum Beispiel dadurch noch nicht erfüllt? Welche Nischen werden noch nicht besetzt? Das heißt, wir arbeiten sehr strategisch. Und wenn wir das haben, wird die Marke dann auf den Markt treten oder ein Rebranding geben und die Marke wird genau in diese Lücke reinstechen und wird sich so positionieren. Es wird nicht ein MeToo-Brand sein, die eine Konkurrenz macht, sondern eher Dinge bedient, die die andere Marke noch nicht bedient, weil die vielleicht auch dort nicht gesehen wurden, weil man sich vielleicht, ich sage mal, ausgeruht hat als Marktführer. Solche Dinge, das ist unsere Aufgabe, solche Strategien zu entwickeln und das dann in Sichtbarkeit auch zu übersetzen, genau, visuell und Co., genau.
Aber du hast eben gesagt, ihr schafft ja auch Arbeitsplätze, ne? So habe ich das jetzt verstanden. Habt ihr noch ungefähr so 300.000 Plätze frei, von VW zum Beispiel?
ja, das würde ich ja gerne machen. Also wir haben ja aktuell eine VW-Flotte und mein bestes Video neulich auf LinkedIn hatte 2,5 Millionen Impressionen und da ging es auch um VW und ich stichel da gerne, weil wir tatsächlich relativ früh die IDs bekommen haben, sowohl den ID5 als auch ID3 und wir wissen ja, wer hinter der Software steht und wie das Ganze so passiert. Da will ich gar nicht näher drauf eingehen. VW ist bei mir tatsächlich so ein bisschen ein rotes Tuch. Deswegen werde ich mich dazu nicht äußern, aber für die Menschen, die da arbeiten, tut es mir natürlich leid, weil gerade da die Strategie falsch war und da sehr viel passiert ist, wo man sich, glaube ich, nicht wundern muss. Und ich glaube, auch wir in der Szene können manchmal so ein bisschen 2-3 Jahre, wenn ich so 2019, 20 gucke, in die Zukunft blicken und sehen, was da so passiert und was das für Auswirkungen hat. Das sagen ja nicht nur wir in der Szene, sondern viele andere. Uns wundert wahrscheinlich diese Entwicklung nicht.
Wobei, ich schaue mir gerade die Entwicklung an, was die Zulassungszahlen betrifft vom Oktober diesen Jahres. Da ist es ja so, dass VW durchaus gerade sehr erfolgreich ist in der Elektromobilität und auch Tesla bei weitem überholt hat. Tesla Model Y, glaube ich, nur noch auf Platz 5 oder 6, während die ersten 3 Platzierungen, glaube ich, von VW sind. Also da tut sich ja auch schon ein bisschen was zumindest. Lass uns mal ein bisschen innovativ sein. Ich habe so gerade vor mich hin überlegt, weil ich bin ja immer so ein Spinner, der sich irgendwelche Sachen ausdenkt und dann sagen alle, bist bekloppt und ein Jahr später gibt es dann als Produkt und ich sage mir dann immer, scheiße, hätte ich jetzt viel Geld verdienen können. Lass uns mal die Ladesäule angucken. Also ich stelle mir Folgendes vor. Im Moment ist ja ein ganz großes Thema die künstliche Intelligenz, die KI. Mein iPhone soll ja irgendwann intelligenter werden und sich mit mir unterhalten können. Da gibt es jetzt auch ein neues Modell, wo man sich richtig unterhalten kann mit der KI und auch reinreden kann. Also ich finde das total faszinierend. Wann gibt es denn eine Ladesäule, die erstens mal schön beleuchtet ist, so wie du das vorhin gesagt hast, die aber auch mit mir spricht, wo ich hingehen kann und sagen kann, hey Ladesäule, ich habe jetzt meinen Tesla oder meinen VW, den hätte ich gerne geladen. Ich komme in 2 Stunden wieder, könntest du mal bitte so und so laden. Und die KI spricht einfach mit mir und ich muss da keine Karte davor halten, sondern vielleicht ein Codewort sagen oder was weiß ich. Wird es sowas, also kann ich mich demnächst mit der Ladesäule unterhalten? Das ist meine Frage. Ich würde gerne ein bisschen Smalltalk machen mit einer Ladesäule.
Also ich bin mir, also total die berechtigte Frage, muss man sagen, KI ist überall, jeder arbeitet mit KI. Und warum haben wir das noch nicht? In Apps ist es ja teilweise schon ganz versteckt drin, in Lade-Apps. Und ich kann mir das vorstellen, es ist ja auch ein Thema für die Barrierefreiheit. Also wie zugänglich sind Ladesäulen für alle Menschen, ja, die zum Beispiel auch ein Handicap haben. Wir haben natürlich entsprechenden Schutz auch für Ladesäulen, Anfahrtschutz. Ist aber hinderlich. Wir haben ganz schwere gekühlte Kabel. Was wäre, wenn wir da Hilfen haben, die auch von der KI, sage ich mal, über eine Sprachsteuerung bedient werden? Das muss ja gar nicht über die Säule sein, sondern über die App, die es ansteuert, über Schnittstellen. Das wäre doch mal super innovativ. Ich habe dazu jetzt noch keine Informationen, muss ich leider sagen. Aber genau in die Richtung muss man ja denken, um das Produkt besser zu machen. Denn viele sehen, wie gesagt, das Produkt, entwickeln da was, sind ganz verliebt in ihre Technik, haben aber noch nie mit der Zielgruppe gesprochen. Wenn ich an Ladesäulen stehe, ich will keine Klischees bedienen, aber ich stand schon häufig an Ladesäulen, das gerade für Menschen mit Handicap, für Frauen oft sehr schwer war, auch für meine Frau die Kabel, da denkt keiner scheinbar drüber nach. Viele haben Angst davor, weil es super technisch aussieht, du weißt gar nicht, wo hältst du was dran, wenn du da nicht versiert bist. Da muss eine Säule sein, da muss vom Smiley, von der hellen Farbe, nicht in schwarz, muss vom Smiley begrüßt werden, das Ding muss mit dir sprechen, es muss dir Angst nehmen, da muss stehen Schritt 1, Schritt 2, aber nicht in kryptisch ganz klein und so. Ganz, ganz einfach, dass jeder bedienen kann. Eine Säule ist nichts anderes, als ich nehme ein Kabel raus, stecke ein, dann lädt's. Warum kann das Tesla seit Anfang an? Tesla hat die Strategie, wenn du das Auto kaufst, kaufst du das Ökosystem mit. Du nimmst ein Kabel, steckst es ein. Deswegen fahren Leute Tesla. Andere Autos sind mittlerweile vielleicht genauso gut, besser, günstiger wahrscheinlich nicht. Aber das beste Paket bietet leider immer noch Tesla, weil die das Gesamtökosystem gedacht haben und nicht nur das Fahrzeug. Und das Fahrzeug ist ja sehr digital und die Software von 2018 im ersten Model 3 gefühlt war deutlich besser als in meinem ID5. Insofern, da merkt man einfach, das ist ein Produkt, das anders konzipiert wurde.
Aber wir haben ja das Problem in unserer Gesellschaft und nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in jeder westlichen Gesellschaft, dass die Bevölkerung älter wird. Mhm. Ja, also dass wir langsam überaltern. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, auch wenn man mich meistens 20 Jahre jünger einschätzt, als ich tatsächlich bin. Nein, aber es ist so, ich komme an eine Ladesäule oft und ich weiß nicht, wie oft ich anderen schon geholfen hat. Gerade auch älteren Leuten, die einfach nicht zurechtkommen mit der App, mit der Ladesäule. Dann funktioniert dies nicht, dann funktioniert jenes nicht. Und dann, wie, ich muss jetzt diese App runterladen oder ich muss jetzt da was anklicken. Also ich habe vorhin jetzt bei Kaufland geladen für 29 Cent die nicht die Minute, sondern die Kilowattstunde. Und du musst ja an diese Ladesäule gehen, musst dann die abfotografieren in der App und du musst auch erstmal finden, wo das in der App ist. Also da ist die Kaufland-App nicht wirklich gut und übersichtlich. Mhm. Musst das abfotografieren, freischalten, dann sagt er, ja, jetzt muss ich aber noch warten auf den Energiemonitor oder was das da ist. Und dann dauert das wieder eine Minute und dann fängt er vielleicht an zu laden. Vielleicht auch nicht, da muss man das Ganze nochmal machen. Also ein riesen Hack-Mack, den ich da machen muss. Ich als sehr junger Mensch habe damit kein allzu großes Problem, bin höchstens genervt. Mhm. Aber wenn ich dann eben oft sehe, wie die Älteren da kämpfen teilweise und dann auch teilweise auch aufgeben, weil sie einfach nicht mehr weiterkommen, da haben wir es wirklich noch im Argen. Deswegen war meine Idee, man geht an die Ladesäule, sagt, hält vielleicht noch seinen Ausweis davor und sagt hier, oder seine EC-Karte, beziehungsweise die gibt es ja nicht mehr, aber seine Debitkarte und sagt hier, ich möchte gerne mein Auto laden, ich bin bei dem und dem, habe ich meinen Stromvertrag, mach einfach.
Ja, und ältere Leute wie ich würden das ja auch bevorzugen, ne?
Ja. Ich auch.
Ich habe tatsächlich auch schon mal eine Dame getroffen, die gesagt hat, ja, mein Sohn, der hat mir diese Karte hier eingerichtet, mehr habe ich nicht. Und der hat mir eine Ladekarte hin und das ging an dieser Säule aber nicht, weil das war, glaube ich, auch eine Kauflandsäule oder was. Und die war halt einfach, die war nicht im Roaming und das ging halt damit nicht. Und das erklär dann mal, ne? Der Sohn hat gesagt, das reicht.
Genau, was du sagst, diese Überzeugung zu schaffen. Ich verstehe diesen Ansatz nicht. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee, wie man sowas machen kann, wenn Tesla das ja schon vorgegeben hat, dass sich die Autoindustrie so zurückgelehnt hat, wie in allem. Erstmal zugeguckt und dann wird sie überrascht, dann immer noch nicht reagiert, sagt Ladesäulen, sorry, das ist ja nicht mein Problem. Wir verkaufen ja die Autos, aber die Autos und die Ladesäule sind ein kompatibler Teil. Und man kann sich das abgucken, man kann es natürlich auch vollkommen ignorieren und dann kommt so ein Desaster raus und man freut sich über, wirklich, also ich freue mich über jedes Mal, wenn ich sage, boah, ist das einfach. Also wenn man außerhalb von so einem Tesla-Netz mal laden muss. Ich war in Hannover auf so einer Messe, da hatten wir tatsächlich eine Säule, da hält man seine Debitcard dran und das Ding funktionierte sofort. Also man stand nicht wie Kai Ebel im Regen und musste dann erstmal eine App runterladen und verstehen, wie läuft das hier. Wo sind wir da stehen geblieben, dass diese Einfachheit nicht geschaffen wurde?
Genau, also ich habe gerade, wenn ich das so sagen darf, einen LinkedIn-Artikel veröffentlicht, wo ich so ein bisschen was aus unserer Arbeit reinbringe. Es gibt tatsächlich, muss man wirklich so sagen, es gibt so ein bisschen einen Upstream- und einen Downstream-Ansatz. Unternehmen, die Upstream sind, fokussieren sich auf Produkte. Da spielt sich alles innerhalb der Fabrik ab. Unternehmen, die Downstream-Ansätze haben, kümmern sich um den Markt, um die Zielgruppe. Die gucken sich an, was brauchen die Kunden. Das ist das Problem. Wir sind hier vor allem wirklich eher Upstream. Land der Ingenieure, perfektes Produkt, wir werfen es auf den Markt, die Leute kaufen es, diese Zeiten sind vorbei. Ja? Das war mal so ein bisschen die industrielle Revolution, wo alles um Produkte und Economies of Scale ging und so weiter. Ich will gar nicht so tief reingehen. Diesen Artikel kann ich sehr empfehlen, der erklärt sehr, sehr gut, der war auch wirklich sehr beliebt, nicht um mich jetzt anzupreisen, wo ich echt mal versucht habe, mal das, was wir machen, mit dem Markt zu verbinden und so ein paar Sachen zu erklären. Das ist eine ganz andere Denke und die Denke haben wir hier nicht. Und die brauchen wir wieder, dass wir kundenzentriert denken und Produkte für Menschen entwickeln. Die Menschen interessiert die Technik nämlich gar nicht. Die interessiert, wie du sagst, ich fahre hin, halte die Ladekarte dran und dann geht's oder nicht. Das ist die Akzeptanz, die wir brauchen im Markt. Es muss einfach sein, es interessiert die Menschen nicht. Du musst ganz viele Karten haben und das und hin und her und dann bist du ganz grün und die Immobilität ist ganz toll. Das interessiert die Menschen nicht, es interessiert uns. Ich habe vorhin diese Glockenkurve angesprochen. Die Early Majority, die meisten Menschen interessieren sich nicht dafür. Die steigen um, wenn es genauso viel kostet, wenn es was Gutes tut, okay, super, wenn es bezahlbar ist, ja, auch da bezahlbare E-Autos und wenn es einfach ist. Und E-Mobilität ist ein relativ komplexes System, das ist okay, und die Menschen müssen es nicht verstehen. Wenn sie gezwungen werden, das System zu verstehen, wird das nicht funktionieren. So einfach ist es.
Ich merke das halt auch an mir selber und vor allem auch an meinen Eltern. Also mein Vater war früher sehr technikaffin, ist Amateurfunker nach wie vor und hat sich mit Computern absolut so beschäftigt, wie ich das auch tue. Das heißt also intensiv. Und wenn ich ihn heute bitte, schicke mir doch mal bitte ein Foto per E-Mail über dein iPad, dann scheitert der. Ja, also heutzutage, weil er einfach alt geworden ist und das einfach nicht mehr so richtig hinbekommt. Und ich merke das auch an mir selbst. Früher hatte ich Microsoft-Rechner und habe dann, ja, wenn was nicht funktioniert hat, hatte ich Spaß daran, den Fehler zu finden und den Fehler zu beseitigen. Heute bin ich umgestiegen auf Mac und einfach, weil es funktioniert. Es funktioniert einfach und ich muss nicht drüber nachdenken und wie und was und Updates und was. Es funktioniert. Ich klappe das Ding auf und es funktioniert. Ja, hat dann vielleicht weniger Möglichkeiten in der Tiefe, aber das ist mir wurscht. Ich will einfach, dass ich da was schreiben kann, dass ich meinen Podcast damit aufnehmen kann. Fertig. Und das brauchen wir eigentlich auch für die Ladesäule. Es soll einfach funktionieren. Ich will einfach rangehen, sagen hier, und ich will nicht mal eine Karte eigentlich dran halten. Also so wie ich das ja auch bei Tesla mache, wo ich einfach reinstecke und ansonsten, Entschuldigung, leck mich, drehe ich mich um und gehe.
Weil das Konto verbunden ist, ne? Da hatten wir.
Weil das Konto verbunden ist. Das muss man natürlich auch wieder verbinden. Aber da meine ich, da glaube ich, brauchen wir noch viel Innovation. Und deswegen spreche ich das so direkt bei dir an, Jörg, weil du dich ja damit beschäftigst. Ich will von dir eine KI-gesteuerte Ladesäule, die mit mir spricht, die mir sagt, wie toll ich aussehe, bevor ich mich dann umdrehe, damit ich mit einem guten Gefühl von dieser Ladesäule weghumpeln kann. Und die dann mein Auto einfach lädt, so wie ich das halt will und fertig. Und das abgerechnet, das geht dann halt von meinem Konto runter und gut
ist. Danke für die klasse Idee, Jerome. Das nehme ich auf jeden Fall gerne mit ins nächste Projekt. Und
du beteiligst mich dann,
genau. Also wenn du eine siehst, wird mein Name nicht runterstehen. Nein, aber du hast recht. Ja. Also das ist ja so ein bisschen auch dieses Tesla-Thema. Jetzt lassen wir mal KI weg. Du kommst in 2018er, 19er Model 3, da stimmen die Spaltmaße zwar nicht, aber in der Mitte, der ganze Bildschirm läuft wie ein iPad. Das funktioniert wie ein iPad, es ist super schnell und so und es geht, ja. Und jetzt kommst du sechs Jahre später in andere Fahrzeuge rein von deutschen Herstellern, da stimmen die Spaltmaße, das ist alles perfekt. Das sind wirklich sehr gute Autos von den Blechbiegern, das können sie. Und dann gehen die Updates nicht, der Bildschirm hängt, er geht aus, wo du denkst, wie kann das passieren? Aber die Menschen sind nicht mehr bereit, es zu akzeptieren, weil die schon 2018, 19 iPads benutzt haben. Das finden sie dann in manch anderen Fahrzeugen, nicht nur bei Tesla. Genau. Und die Leute sind einfach nicht mehr bereit. Ja? Und genauso nutzen die Leute heute zu Hause mittlerweile immer mehr KI und fragen sich, warum muss ich da noch eine Karte dran halten? Wenn ich das anstecke, gibt es da nicht eine KI, mit der ich spreche? Warum läuft es nicht automatisch? Es wird immer weniger verstanden. Man muss mit der Realität der Menschen auch mitgehen und da muss die Technik tatsächlich Schritt halten. Ja.
Jörg Kolb war heute zu Gast bei uns. Er ist Moderator bei Bytes and Batteries. Einfach mal reinhören in diesen Podcast. Den gibt es wahrscheinlich genau wie unseren überall, wo es eben Podcasts gibt. Und ich danke dir, dass du heute die Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen, Jörg. Und wie gesagt, ich biete dir einen Gegenbesuch an. Da kann ich dir mal ein bisschen was von mir erzählen, was ich so mache. Na, und ich kann dir ein paar Ideen verraten, die ich dann bis dahin noch ausgeheckt habe.
Jörg, sag ihm nicht immer, wie schön er aussieht. Das wäre kontraproduktiv.
Das muss er gar nicht sagen. Das weiß ich ja. Das weiß ich auch. Jessica Reichel, Wolfgang Paul waren wieder mit dabei. Ich bin Jerome Brunel. Dankeschön, Jörg Kolb. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Tschüss.